SR Info. Bilanz am Abend.
Wenn die IT streikt, dann ist das Alltagsleben schwer gestört. So heute weltweit wegen einer großen Computerpanne. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über das Urteil gegen einen US-Journalisten in Russland und darüber, dass ein Rückzug von Joe Biden langsam denkbar erscheint. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Bei uns im Saarland war offenbar nicht allzu viel davon zu spüren, außer an den Kassen bei Globus und in einigen Sparkassen. Insbesondere bei den Bahnen am Flughafen und in den großen Krankenhäusern im Saarland ist der Betrieb heute nicht beeinträchtigt worden durch die IT-Panne, die weltweit doch für einiges durcheinander gesorgt hat. Fluggesellschaften stellten den Betrieb ein, Kliniken konnten nicht mehr operieren und insbesondere Software von Microsoft machte Zicken. Nils Dams zu den Hintergründen.
Der Grund ist offenbar eine Kettenreaktion gewesen. Auslöser für die ganzen Probleme ist offenbar ein fehlerhaftes Update einer IT-Sicherheitsfirma aus den USA. CrowdStrike heißt die. Der Chef der Firma, George Kurz, hat das mittlerweile auf X, früher Twitter, bestätigt. Das Update der Firma hat dann wiederum zu den großen Problemen bei Microsoft-Programmen geführt. Das sind zum Beispiel die ganzen Office-Programme, Word, Excel, diverse Programme, auch Microsoft Teams zum Beispiel oder auch verschiedene Cloud-Dienste. Also Software, mit der sehr viele Unternehmen und Organisationen arbeiten. Wir haben vorhin ein Statement von Microsoft bekommen, da heißt es, wir sind uns eines Problems bewusst, das Windows-Geräte betrifft. Grund sei ein Update einer Softwareplattform eines Drittanbieters und wir gehen davon aus, dass eine Lösung in Kürze gefunden wird. Und mittlerweile hat der Chef der IT-Sicherheitsfirma, also CrowdStrike, geschrieben, dass es ein fehlerfreies Update mittlerweile gibt.
Ja, ein Software-Update, also mit weltweiten Auswirkungen, möchte man auch nicht der Zuständige in der Firma sein, die das programmiert hat. Denn, wie eben schon angedeutet, die Auswirkungen waren und sind erheblich.
Am sichtbarsten sind die vor allem gerade an Flughäfen und das weltweit. In diversen Terminals haben sich lange Warteschlangen gebildet, weil Fluggesellschaften Flüge eingestellt haben, teilweise stundenlang. Ich fange mal in den USA an. Die Fluggesellschaft Spirit Airlines, auch American Airlines, United und Delta Airlines haben Flüge abgesagt. Weltweit sollen laut BBC über 1000 Flüge gestrichen worden sein, auch in Berlin, Hamburg oder Düsseldorf. Der US-Bundesstaat Alaska hat gemeldet, dass auch Notrufnummern teilweise nicht mehr erreichbar gewesen seien. TV-Sender oder Zeitungen können oder konnten nicht mehr richtig produzieren, weil es Softwareprobleme gibt. Also Schwierigkeiten gibt es in vielen Bereichen, weil eben so viele Firmen mit Microsoft-Programmen arbeiten.
Nils Dams aus Los Angeles war das zu den Auswirkungen der heutigen weltweiten Computerprobleme, offenbar wegen eines fehlerhaften Software-Updates. Von den Problemen im Flugverkehr heute betroffen sind sicherlich auch Delegierte des Parteitags der US-Republikaner, die aus Milwaukee abreisen, nachdem sie Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt haben. Der hat zum Abschluss ja eine Rede gehalten, in der er erneut Themen wie Migration auf eher schrille Art thematisiert hat. Unter anderem hat er in diesem Zusammenhang davon gesprochen, die USA seien zu einer Müllhalde für den Rest der Welt geworden. Gewohnt laute Töne also vom Ex-Präsidenten, während der amtierende Präsident derzeit schweigt. Gezwungenermaßen quasi, denn trotz der anhaltenden Debatte um seine Kandidatur hat sich Joe Biden wegen seiner Corona-Infektion ja zu Hause isoliert, wie uns Katrin Brandt eben erklärt hat.
Joe Biden ist weiterhin dabei, seine Covid-Erkrankung auszukurieren. Er ist in seinem Sommerhaus am Meer. Aber mit ihm und um ihn herum wird offenbar sehr viel telefoniert und das wird dann zu den US-Medien durchgestochen und veröffentlicht. Die New York Times berichtet, es soll sich ein Sinneswandel andeuten. Joe Biden fange an zu akzeptieren, dass er die Wahl nicht gewinnen könne. Und der Sender NBC zitiert eine Person, die sagt, wir sind kurz vor dem Ende. Es kommen weitere Politiker hinzu, die sich öffentlich äußern und seinen Rückzug als Kandidat fordern. Hinter den Kulissen ist offensichtlich unter anderem Barack Obama dabei, Einfluss zu nehmen. Aber es bleibt dabei, Joe Biden ist der Einzige, der seinen Rückzug verkünden kann und Stand jetzt hat er sich nicht geäußert.
Ja, stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn Joe Biden sich tatsächlich zurückzieht.
Das ist die ganz, ganz große Frage, denn dass Biden sagt, dass er aus welchen Gründen auch immer seine Kandidatur zurückzieht, das ist ja nur der erste Schritt. Also die große Frage bleibt zum Beispiel, wenn er medizinische Gründe anführen würde, müsste man ja fragen, ob er unter diesen Umständen Präsident bleiben kann oder ob es nicht besser wäre, auch von diesem Amt zurückzutreten und Kamala Harris die Chance zu geben, als Präsidentin schon mal ein Profil zu entwickeln. Oder sagt er ausschließlich, dass er Harris unterstützt oder sagt er gar nichts über mögliche Nachfolger? Dann ist die große Frage, wie fängt man denn die Leute ein, die ihn weiter unterstützen? So, welches Verfahren wird denn jetzt genutzt, um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin auszusuchen oder zu installieren? Läuft alles auf den Parteitag Mitte August zu? Ist das womöglich zu spät? Die Demokraten haben das Gefühl, dass zügig was passieren muss. Sie haben die Bilder des Parteitags der Republikaner vor Augen, wo sehr geschlossen und sehr begeistert deren Kandidat Donald Trump gefeiert worden ist. Und solche Bilder der Begeisterung und der Motivation brauchen die Demokraten dringend, wenn sie tatsächlich im November gewinnen wollen.
Informationen aus Washington von unserer ARD-Korrespondentin Katrin Brandt. Der US-Journalist Evan Gershkovich musste bereits rund 15 Monate im berüchtigten Moskauer Gefängnis Lefortowo verbringen. Seine Untersuchungshaft ist seit vergangenem Frühling mehrfach verlängert worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte den 32-jährigen Reporter am 29. März vergangenen Jahres in Jekaterinburg wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Über welche Beweise die Behörden verfügen, das haben sie nicht mitgeteilt. Aber heute ist Gershkovich nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Björn Plaschke.
16 Jahre Haft, Strafkolonie. Das Urteil im Fall Evan Gershkovich ist gefällt und wurde vom zuständigen Gericht in Jekaterinburg verkündet. Immerhin, die Urteilsverkündung war öffentlich, der Prozess selbst fand hinter verschlossenen Türen statt. Das ist in Russland bei Fällen wie dem von Gershkovich üblich, Spionage. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB verhaftete den 32-jährigen US-Journalisten des Wall Street Journal mit dem Vorwurf, er habe im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural gesammelt. Das war vor mehr als einem Jahr, im März 2023. Erst Ende des vergangenen Monats begann der Prozess. Dass er jetzt schon vorbei ist, könnte auf einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland hindeuten. Darüber liefen derzeit vertrauliche Gespräche, das sagte vorgestern Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung mit Deutschland, denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass er im Gegenzug für Gershkovich gerne den sogenannten Tiergartenmörder hätte. Der sitzt in Berlin ein, wegen Mordes an einem tschetschenischen Georgier.
16 Jahre Haft für den US-Reporter Gershkovich. Ein Urteil, das vermutlich tatsächlich nur Mittel zum Zweck ist, vermutet unser ARD-Korrespondent Stefan Lag. Hier sein Kommentar.
Es klingt paradox, aber die Verurteilung des US-Journalisten Evan Gershkovich zu 16 Jahren Haft ist wahrscheinlich eine gute Nachricht. Allerdings nur für den Angeklagten selbst. Einiges deutet darauf hin, dass er in absehbarer Zeit in Freiheit sein wird. Im Austausch gegen einen anderen Häftling, möglicherweise sogar den Tiergartenmörder. Dafür musste Gershkovich allerdings zunächst verurteilt werden. Russlands Außenminister Lavrov hatte einen Gefangenenaustausch in dieser Woche angedeutet, ohne konkret zu werden. Es liefen Verhandlungen darüber, so der russische Chefdiplomat. Auch die Tatsache, dass der Prozess gegen den Reporter des Wall Street Journal jetzt so schnell zu Ende geführt wurde, spricht dafür. Das Verfahren war immerhin auf Antrag der Verteidigung vorgezogen worden. Es liegt auf der Hand, dass Gershkovich, der als akkreditierter Journalist in Russland gearbeitet hat, für den Kreml nichts weiter ist als eine politische Geisel. Die Spionagevorwürfe, dass er angeblich auf frischer Tat dabei ertappt worden war, wie er Informationen über ein russisches Rüstungsunternehmen gesammelt habe, auf Anweisung der amerikanischen Seite, alles ein Riesentheater. Wie auch das streng geheime Gerichtsverfahren, zu dem kein Beobachter zugelassen war. Wie es um die Unabhängigkeit der russischen Justiz bestellt ist, ist angesichts unzähliger Unrechtsurteile gegen Oppositionelle und Menschen mit eigener Meinung ohnehin klar. Doch Russlands Präsident Putin ließ es sich schon vor Monaten nicht nehmen, nochmal klarzumachen, wer hier entscheidet. Im Interview mit dem amerikanischen Moderator Tucker Carlson machte er keinen Hehl daraus, was er mit Gershkovich vorhabe. Es sei mehr oder weniger sinnlos, ihn im Gefängnis in Russland zu halten, meinte Putin lapidar. Die amerikanische Seite solle sich mal Gedanken machen, wie das Problem zu lösen sei. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass Gershkovich ausgerechnet im Austausch gegen den Tiergartenmörder freikäme, wäre das ein sehr hoher Preis, der für ihn gezahlt würde. Die Zustimmung von deutscher Seite vorausgesetzt, käme damit ein Killer auf freien Fuß, der im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB in Deutschland einen Exil-Tschetschenen ermordet hatte und zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Das Opfer Silimkhan Khangashvili war im Besitz der georgischen Staatsangehörigkeit und soll unter anderem Verbindungen zu US-Geheimdiensten gehabt haben. Ein solcher Austausch würde zum einen bedeuten, dass der Kreml immer Mittel und Wege findet, seine Leute, die im Ausland Morde begehen und Anschläge verüben, wieder freizukriegen. Und es ist definitiv eine Warnung an alle Journalisten, die in Russland arbeiten, denn es ist nur ein kleiner Schritt, die alltägliche Arbeit von Reportern, Recherche, als Spionage hinzustellen und damit die nächste politische Geisel zu generieren.
Die Meinung von Stefan Lack gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Warum Bundeskanzler Scholz heute in Serbien in Sachen Lithium unterwegs war, das berichten wir gleich. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
Nach dem Nein des israelischen Parlaments zur Gründung eines palästinensischen Staates hat sich die Bundesregierung zutiefst besorgt gezeigt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, die Entscheidung stehe im Widerspruch zu mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Israel entferne sich damit von der überwältigenden Mehrheit der internationalen Gemeinschaft und isoliere sich selbst. Laut dem Sprecher ist Isolation der Feind jeglicher Sicherheit. Menschen mit niedrigen Einkommen sollen im nächsten Jahr einen höheren Mietzuschuss vom Staat bekommen. Wie das Bundesbauministerium mitteilte, soll das Wohngeld zum 1. Januar um durchschnittlich 30 Euro oder 15% erhöht werden. Grund sei der Preisanstieg nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei Mieten und Energiekosten. Die Höhe des Wohngelds wird alle 2 Jahre überprüft. In Kaiserslautern ist ein neues Zentrum für künstliche Intelligenz eröffnet worden. Es handelt sich um das erste von 2 Zentren in Deutschland, mit denen die Bundesregierung den Einsatz von KI vorantreiben will. Wie es heißt, liegt ein besonderer Fokus auf der Entwicklung von Prüfverfahren für KI-Anwendungen. Bundesdigitalminister Wissing sagte zur Eröffnung, künstliche Intelligenz helfe dabei, Dinge schneller umzusetzen. Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass Datenvorschriften und Werte geachtet würden. Fahrschüler und Fahrlehrer in Neunkirchen klagen über lange Wartezeiten bei der städtischen Führerscheinstelle. Bürger, die einen Termin beantragen, müssen derzeit etwa 2 Monate einplanen. Der Fahrlehrerverband sprach von unhaltbaren Zuständen. Fahrschüler, die für ihre Arbeit eine Erlaubnis benötigten, seien besonders betroffen. Die Stadt Neunkirchen verwies auf personelle Engpässe und Krankheitsfälle in der Führerscheinstelle. In den kommenden Wochen solle es dort aber Bewerbungsgespräche geben.
Das größte Lithiumvorkommen Europas soll es sein. 17% des europäischen Bedarfs für E-Autos sollen dort gedeckt werden können, sagt der serbische Präsident Vucic. Heute hat er wichtigen Besuch, unter anderem Olaf Scholz. Der war da wegen des Lithiums, das aber ja nicht nur für E-Auto-Batterien gebraucht wird. Der EU-Beitrittskandidat Serbien soll nun jedenfalls zu einem Zentrum für die europäische Lithium- und Batterieversorgung werden. Das Land verspricht sich Direktinvestitionen von 6 Milliarden Euro. Und Europa verspricht sich mehr Unabhängigkeit vom strategischen Rivalen China, der gerade in Serbien sonst gut vertreten ist. Wolfgang Fichtel.
4 Abkommen und Absichtserklärungen, 4-mal Applaus im Palast Serbien, dem Prachtbau aus jugoslawischen Zeiten, also am selben Ort, an dem neulich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef etliches unterschrieben worden war. Das hat Symbolwert. Und Serbiens Präsident Alexander Vucic gab sich viel Mühe, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ mindestens ebenso herzlich zu empfangen wie den Staatsbesuch neulich aus China. Von Freunden ist die Rede. Es geht um Geopolitik und um gute Geschäfte. Da macht sich niemand etwas vor, auch nicht Olaf Scholz.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Glück für Serbien. Serbien sitzt auf dem vermutlich größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium, der wichtigste Rohstoff für die Batterien von Elektroautos. Für Scholz also der wichtigste Rohstoff für die deutsche Energiewende. Deutschland braucht das Lithium. Serbien braucht deutsche Hilfe und Know-how, zum Beispiel was weniger umweltschädlichen Bergbau angeht, als ihn zum Beispiel China betreibt. Eine Win-Win-Situation also. Der Lithiumabbau in Serbien war schon gestoppt. Umweltbedenken. Die Proteste gegen die Betreiberfirma Rio Tinto und das ganze Vorhaben lautstark auch heute. Aber Scholz hält dagegen mit deutschem Umweltgewissen.
Wir alle müssen das jetzt hinkriegen. Bergbau in unseren Ländern zu den höchsten Umweltstandards, die man erreichen kann. Um damit übrigens auch der Welt anderswo zu zeigen, dass es geht.
Es geht, auch wenn es so klingt, nicht um deutsch-serbische Deals. Der Rahmen ist größer, europäisch. Scholz ist nur der prominenteste Zuschauer bei der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens zwischen der Europäischen Union und Serbien über den Lithiumabbau.
Es ist, das will ich gerne auch dazu sagen, ein europäisches Projekt. Ein wahrhaft europäisches Projekt. Wir brauchen europäischen Spirit. Und das ist etwas, das auch für die weitere Zukunft von großer Bedeutung ist.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU, sie wollen Alexander Vucic wieder näher an Europa heranführen. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, seit vielen Jahren EU-Kandidat. Vucic berüchtigt für seine Schaukelpolitik, mal mit China am Dealen, unter dem Generalverdacht zudem zu großer Russlandfreundlichkeit, obwohl Serbien Munition liefert an die Ukraine. Jeder vertritt seine Interessen. Vucic verheimlicht das auch heute nicht. Was ihm bei der Ausbeutung des serbischen Lithiums vor allem wichtig ist, das meiste davon soll bitte in Serbien bleiben. Soll in Serbien weiterverarbeitet werden, in einer serbischen Batteriefabrik von serbischen Arbeitern.
85%, also 50 von 58.000 Tonnen, müssen in Serbien verarbeitet werden. Deshalb haben wir diese Art Unterstützung gefordert, haben sie bekommen. Ich werde jetzt Gespräche haben mit Herrn Kalenius und Mercedes-Benz, sehr wichtig.
Jetzt also die europäischen und die deutschen Konzerne nach China, auch Mercedes-Benz. Der Vorstandsvorsitzende Ola Kelenius unterschreibt auch eine Absichtserklärung. Mercedes will Serbien beim Aufbau einer Batteriefabrik unterstützen. Das ist es, was Vucic braucht zum Vorzeigen. Ein Deal für beide Seiten mit Chancen und Risiken.
Wolfgang Fichtel hat berichtet. 4 Tage lang hat die Führung der Kommunistischen Partei in Peking hinter verschlossenen Türen beraten. Thema war der Wirtschaftskurs Chinas, das mit Wachstumsschwäche, einem kollabierenden Immobiliensektor und mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Herausgekommen beim sogenannten dritten Plenum ist ein Kommuniqué mit vielen vagen Ankündigungen. Was sich im chinesischen Staatsfernsehen aber ganz anders anhört. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Chinas Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Nach dem dritten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurden gestern Abend die Hauptnachrichten extra verlängert. Ein ZK-Mitglied sprach im Staatsfernsehen von einem Meilenstein. Die Sitzung hat wissenschaftlich den Weg gezeichnet für die umfassende Vertiefung der Reformen und der Modernisierung, sagte Zhang Shanjie, zugleich Mitglied der wichtigen Entwicklungs- und Reformkommission beim Staatsrat. Das Fazit europäischer Wirtschaftsvertreter fällt deutlich nüchterner aus. Es gab wahnsinnig viel Parteisprech über Reformen und Modernisierung, sagt Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking gegenüber der ARD. Da würde er nicht so viel reinlesen wollen. Das könne man in viele Richtungen interpretieren. Im chinesischen Staatsfernsehen werden am Tag nach dem Plenum lange Pressekonferenzen des Zentralkomitees übertragen. Die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft werden benannt. Schwacher Konsum, die Schulden der Kommunen, die Immobilienkrise. China müsse zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden, heißt es vage. Über 300 Reformschritte kündigen die Funktionäre für die nächsten Wochen und Monate an. Aber was da kommen könnte, was dann tatsächlich umgesetzt wird, ist völlig unklar. Maximilian Butek, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer Ostchina, geht davon aus, dass sich am Kurs der chinesischen Führung erst einmal nichts ändert.
Für die deutschen Unternehmen hier vor Ort stellt das natürlich ein Problem dar, denn die chinesische Wirtschaft schwächelt seit vielen Jahren. Und nötige Konjunkturfördermaßnahmen wurden erstmal nicht beschlossen.
Und auch der EU-Kammerpräsident ist von den Ankündigungen nicht überzeugt. Er sei ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig Neues gegeben habe, sagt Jens Eskelund. Gehofft hatte er auf klare Signale, um den schleppenden Konsum in China und damit das Wachstum anzukurbeln. Mehr Ausgaben für Gesundheit und Soziales etwa, damit die Menschen in China weniger für Notfälle sparen und langfristig mehr Vertrauen haben. Auch Max Zenglein vom Berliner Think Tank Merix hatte auf Signale gehofft, die das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft wiederherstellen. Die Immobilienkrise habe das Vermögen vieler Menschen deutlich verringert, sagt er. Die Wirtschaft stünde schlechter da als erwartet.
Xi Jinping being in power for over a decade.
Staats- und Parteichef Xi Jinping ist seit über 10 Jahren im Amt. Was von diesen schlechten Nachrichten kommt bei ihm an? Hat die Führung das vorausgesehen und kümmert es Xi eigentlich? Das weiß keiner so genau. Für Europa eher beunruhigend. Trotz schwacher Inlandsnachfrage setzt China weiter auf wachsende Industrieproduktion. Heißt also, China wird weiter die Überproduktion ins Ausland exportieren und dabei auch Europa weiter in den Fokus nehmen.
Der saarländische Finanzminister von Weizsäcker bleibt dabei und weist die Kritik am geplanten Abriss des Finanzamtes in Saarbrücken zurück. Anfang des Monats hatte das Kulturministerium ja grünes Licht für den Abriss gegeben und damit für scharfe Kritik von Denkmalschützern gesorgt. Von Weizsäcker verweist nun darauf, auf die geplanten Sanierungen, die es ja gibt von Pangusonbau und vom Finanzministerium an der Alten Brücke. Angesichts der hohen Kosten dafür wäre eine zusätzliche Sanierung des Finanzamtes in frühestens 15 bis 20 Jahren möglich gewesen. Und auch sonst ging es beim heutigen Sommergespräch des Ministers natürlich ums Geld, allerdings um welches das nicht wie geplant abfließt, und zwar aus dem Transformationsfonds. Grund sind vor allem Lieferprobleme bei der Stahlindustrie. Janek Böffel.
Hatte die Landesregierung eigentlich damit gerechnet, dass in diesem Jahr mehr als 1 Milliarde Euro aus dem größtenteils schuldenfinanzierten Sondervermögen ausgegeben wird, dürften es am Ende nur etwas mehr als 300 Millionen Euro sein, so Finanzminister von Weizsäcker. Hintergrund ist, dass die saarländische Stahlindustrie, einer der größten Empfänger, nicht so schnell vorankommt wie ursprünglich geplant. Denn nicht nur die heimische Stahlindustrie will auf eine klimafreundlichere Produktion umstellen, sondern auch andere Konzerne. Das führt zu Verzögerungen in der Umsetzung, gerade bei den Zulieferern und damit auch beim Geldbedarf. Sorge bereitet das der Landesregierung nicht. Es gehe beim Transformationsfonds schließlich darum, dass Geld zur Verfügung stehe, wenn es gebraucht wird, so von Weizsäcker. Das sei weiterhin der Fall. Derzeit plant die Landesregierung damit, die Gelder aus dem Sondervermögen bis weit in die kommende Legislaturperiode einzusetzen.
Janek Böffel hat berichtet. Es hat schon mehr als 30 Tote gegeben, mindestens. Und die Gewalt geht weiter in Bangladesch. Das asiatische Land ist ja eine Art Werkbank für den Westen. Denken wir nur an die Textilindustrie. Aber viele gebildete junge Menschen sehen sich durch die Regierung ihrer Zukunft beraubt. Die Studenten demonstrieren seit Wochen gegen ein Quotensystem der Regierung, das mehr als die Hälfte der gut bezahlten Stellen im öffentlichen Dienst für bestimmte Bevölkerungsgruppen reserviert. Die Studenten fordern bei der Vergabe dagegen ein leistungsorientiertes System anstelle der Quoten. Die Regierung geht mit großer Gewalt gegen die Demonstranten vor. Peter Hornung.
Erneut kam es den Tag über zu Protesten und auch zu schweren Zusammenstößen, vor allem in der Hauptstadt Dakar. Polizei überall, die Sicherheitskräfte gingen brutal gegen protestierende Studenten vor. Spezialeinheiten hätten mit Blendgranaten und Schusswaffen direkt auf eine Gruppe von etwa 1000 Menschen gezielt. Das berichtet ein Reporter der Nachrichtenagentur AP. Die Studierenden hatten sich heute wieder vor dem Gebäude des staatlichen Fernsehsenders BTV versammelt, das schon gestern Nachmittag Ziel der Proteste war. Erst schlugen gestern die wütenden Demonstranten Scheiben ein. Dann legten sie einen Brand. Nicht das einzige Gebäude, das am Vortag angezündet wurde. Eine Polizeiwache, eine Mautstation auf einer Stadtautobahn und das Hochhaus der Brückenbaubehörde gingen ebenfalls in Flammen auf. So etwas wie jetzt habe es in Bangladesch lange nicht gegeben, sagt Pierre Prakash, Asiendirektor des Think Tanks International Crisis Group. Die von Studenten angeführten Demonstrationen sind die größten, die Bangladesch seit mindestens einem Jahrzehnt erlebt hat. Und sie spiegeln die tiefen politischen und wirtschaftlichen Spannungen im Land wider. Bangladeschs Wirtschaft steckt seit mehreren Jahren in Schwierigkeiten und die Jugendarbeitslosigkeit ist ein ernstes Problem. Es geht um Gerechtigkeit und es geht um Zukunftschancen. Entzündet hatten sich die Konflikte an einer Quotenregelung für Stellen im öffentlichen Dienst, die gut bezahlt und deshalb begehrt sind. Ein Drittel dieser Stellen ist praktisch aber für regierungsnahe Absolventinnen und Absolventen reserviert, deren Großeltern im Unabhängigkeitskrieg von Bangladesch 1971 gekämpft haben. Die Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina habe zudem auf die aufkommenden Proteste falsch reagiert. Sheikh Hasina selbst hatte am vergangenen Wochenende die Studierenden als Verräter bezeichnet. In Bangladesch wächst die Frustration, weil das Land seit mehr als 15 Jahren keinen wirklichen Wettbewerb mehr hatte bei nationalen Wahlen und es keine echte Alternative an der Wahlurne gab. Unzufriedene Bangladescher haben im Grunde außer Straßenprotesten kaum Möglichkeiten, um sich bemerkbar zu machen. Und deshalb war es wieder ein unruhiger Tag in Dhaka. Die Regierung hat zwar zaghafte Gesprächsangebote gemacht, die Quotenregelung ist außerdem vorerst für 4 Wochen ausgesetzt. Doch gleichzeitig versucht sie mit rüden Mitteln, das Land wieder unter Kontrolle zu bringen. Hier ist Channel 24, das konnte die Moderatorin gestern Abend noch sagen. Dann war der Bildschirm plötzlich schwarz. Alle Nachrichtensender sind abgeschaltet, das Internet ist lahmgelegt und auch die Mobilfunknetze und selbst der Zugverkehr. Frustrierend auch für diesen Geschäftsmann, der mit den Protesten nichts zu tun hat. Das größte Problem ist, dass wir uns nirgendwo hin bewegen können. Der öffentliche Nahverkehr ist gestoppt. Wenn wir uns nicht frei bewegen können, wie können wir dann unseren Lebensunterhalt bestreiten? Wieder hat es heute auch Tote gegeben. Örtliche Medien berichten von Dutzenden. Aus diplomatischen Kreisen ist aber zu hören, dass es auch weitaus mehr sein könnten. Kaum wer hat einen Überblick.
Malaria ist für uns noch eine Reisekrankheit, für die Menschen im südlichen Teil der Welt dagegen eine alltägliche Bedrohung. Weltweit ist die durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheit eine der häufigsten Todesursachen für Kinder unter 5 Jahren. Im November vergangenen Jahres war Kamerun das erste Land weltweit, das Malaria-Impfstoffe für Routineimpfungen für Kinder erhalten hatte. Jetzt kommt ein noch effektiverer Impfstoff zum Einsatz in der Elfenbeinküste. Dort werden seit Montag Kinder mit dem neuen und relativ günstigen Vakzin geimpft. Es gilt als ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen die Krankheit. Dunja Sadaki.
Am 15. Juli startete die Elfenbeinküste ihre erste Malaria-Impfkampagne für Kinder. R21 heißt der Impfstoff, der vom Jenner Institute der Oxford-Universität und dem Serum Institute of India, SII, entwickelt wurde. 4 Dosen sollen im Alter von 6, 8, 9 und 15 Monaten kostenlos verabreicht werden. Ziel der breit angelegten Impfkampagne? Die Zahl der Malaria-Todesfälle drastisch reduzieren. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, sagt Fatim Thal, WHO-Vertreterin in der Elfenbeinküste. Es ist leider der afrikanische Kontinent, auf dem sich 94% der Malaria-Fälle weltweit sowie 95% der Todesfälle konzentrieren. Insbesondere Kinder sind gefährdet. Jedes Jahr sterben in Afrika fast 2,5 Millionen Kinder an Malaria. In der Elfenbeinküste ist vor allem für Kleinkinder die Krankheit zum tödlichen Problem geworden. Obwohl laut der Weltgesundheitsorganisation WHO die Zahl der Todesfälle durch Malaria deutlich zurückgegangen ist, ist die Inzidenz in der Gesamtbevölkerung aber auch bei Kindern unter 5 Jahren gestiegen. Dagegen soll die Impfkampagne ankämpfen und gleichzeitig auch für andere Präventionsstrategien wie Moskitonetze sensibilisieren. In der ersten Phase sollen 250.000 Kleinkinder im Alter von 6 bis 23 Monaten geimpft werden. Gesundheitsexperten sagen, der neue Impfstoff R21 ist für Staaten günstig erhältlich und hat eine hohe Wirksamkeit von etwa 75-80%. Länder in der Region wie Ghana, Nigeria, Burkina Faso und die Zentralafrikanische Republik haben den R21-Impfstoff bereits zugelassen. Andere Länder wie Kamerun haben mit groß angelegten Impfungen bereits begonnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO könnten mit neuen Malaria-Impfstoffen jedes Jahr bis zu 500.000 Todesfälle bei Kindern durch die flächendeckende Impfung vermieden werden.
Am Sonntag ist Schluss. Die Tour de France steckt also quasi schon im Endspurt. Auf der drittletzten Etappe heute waren die Fahrer nochmal richtig gefordert. In der Mitte dieser Alpenetappe lag ein fast 23 Kilometer langer Anstieg. Für viele Experten der anspruchsvollste überhaupt bei dieser Tour. Moritz Casalet sagt uns, wie es ausgegangen ist.
Was für eine Machtdemonstration vom Mann in Gelb. Tadej Pogacar gewinnt nicht nur diese hammerschwere Alpenetappe, er steht auch vor seinem dritten Gesamtsieg der Tour de France. Auf dem Schlussanstieg, den dritten der schweren Berge, attackierte er aus der kleinen Gruppe heraus. Und seine ärgsten Verfolger, Jonas Vingegaard aus Dänemark und der Belgier Remco Evenepoel, konnten nicht folgen. Verloren am Ende im Ziel mehr als 1 Minute und 30 Sekunden. Und Pogacar, der seinen 15. Etappensieg bei der Tour de France einfuhr, hat jetzt einen Vorsprung von über 5 Minuten in der Gesamtwertung. Das wird er auf der letzten Alpenetappe und am anschließenden Zeitfahren am Sonntag von Monaco nach Nizza nicht mehr verspielen. Tadej Pogacar gewinnt als Solist diese 19. Etappe rauf nach Isola 2000 und steht kurz davor, die Tour zum dritten Mal zu gewinnen.
Das Wetter im Saarland. Auch am Abend oft sonnig und heiß. Die Nacht wird meist klar. Die Temperatur geht dann zurück auf 19 bis 14 Grad. Morgen am Samstag nach sonnigem Beginn kann es am späten Nachmittag erste örtliche Hitzegewitter geben. Die werden aber erst am späten Abend wirklich häufiger. Höchstwerte morgen 29 bis 33 Grad. Am Sonntag viele Wolken, nur ein bisschen Sonne. Dafür einige kräftige Schauer und Gewitter mit lokalem Starkregen und maximal 20 bis 25 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.